Ich finde schon allein den Begriff Lernspiel immer so schwierig, weil Lernspiel, das impliziert ja schon, dass das Kind was produzieren muss, irgendeine Lernerfahrung. Aber Spiel an und für sich, was Kinder spielen, das ist ja ganz spannend. In dem Alter haben sie zum Beispiel ganz starke Rollenspiele. Und das ist genau das, was sie brauchen, wenn es um Entwicklung von kognitiven Kompetenzen, wie zum Beispiel Perspektivenübernahme geht. Also dieses absichtslose Spiel, das ungeplante Spiel, das muss einfach viel Raum auch haben dürfen.
Zum Rendezvous mit Wissenschaft und Lebensalltag. Hier ist eine neue Folge von Blickpunkt Erziehung, dem Podcast mit Iris van den Hoeven.
Ein herzliches Hallo zur Folge 7 des Blickpunkt Erziehungspodcast. Die heutige Episode besteht aus Ausschnitten eines Webinars aus der Reihe Kindheit liebevoll begleiten. Themenhäppchen. Lebenswelt der Vierjährigen. Wir zünden die vierte Geburtstagskerze an und betrachten einige Aspekte. Was kann sich denn so alles in diesem Lebensjahr tun? Von der körperlichen Entwicklung her, bei Vierjährigen, da wird ganz viel, was jetzt schon vorhanden ist, was sich schon entwickelt hat in den ersten Lebensjahren, ausgebaut. Vierjährige bauen schon ihre Ausdauer auf und werden immer sicherer in ihrer Bewegung. Also da ist kaum mehr ein Unterschied zu Erwachsenen. Die können genauso gut schon schneller, langsamer gehen, sind sehr geländesicher. Und all das ist nur möglich, weil es kommt uns so selbstverständlich vor, aber es ist ein Wunder der Natur, dass wir das alles so schaffen. Es gibt, ich glaube, bis heute keine Maschine, keinen Roboter, der so die menschliche Bewegung imitieren kann. Das ist ein hochkomplexer Vorgang auch. Woher nehmen Kinder sich da überhaupt diesen Sog, dass sie das machen? Das ist einfach was aus ihnen herauskommt, also eine intrinsische Motivation im besten Fall. Wenn wir Kinder natürlich drillen mit Bewegungsprogrammen, wo es vielleicht Kleberlein gibt oder dann in der Schule auch Noten, dann hat es mehr mit Bestechung eigentlich zu tun und das ist dann eher die extrinsische Motivation. Es geht leider nicht alles nur mit intrinsischer Motivation, aber es muss uns klar sein, die extrinsische Motivation ist die, dass ich was mache, weil ich was dafür kriege oder weil es jemand anderer will. Ja, auch vielleicht, weil ich dann gelobt werde. Und die intrinsische Motivation, vielleicht haben sie das Glück und kennen das bei sich selbst auch noch, das ist so das, wo sie selber das Gefühl haben, boah, das möchte ich jetzt, da möchte ich mich jetzt ausprobieren, das möchte ich jetzt gern machen. Das bringen Kinder natürlich mit, weil das gehört zu unserem Entwicklungsplan, damit wir eben gesunde junge Erwachsene werden und unsere Muskeln trainieren. Das wäre ja doof von Mutter Natur, wenn es nicht so wäre. Also gerade Vierjährige versuchen dann, immer besser zu werden und immer schneller und immer mehr zu machen und höher zu klettern. Also hier ist ganz viel Motivation da. Die Frage ist, ist auch die Möglichkeit da oder bremsen wir Kinder da häufig ein, weil sie uns zu quirlig sind? Weil wir das Gefühl haben, ich höre das oft von Eltern, auch von Vierjährigen, wenn die dann in die Schule kommen und die sind so Springginkerlein, in 2 Jahren tut sich so unfassbar viel noch. Und Kinder, für die ist es ganz wichtig, dass sie sich bewegen können. Also erstens, weil sich die Muskeln aufbauen, weil es auch eine Übung ist. Hebelwirkungen in dem Alter verändern sich ganz schnell. Wenn Kinder so schnell wachsen, dann ist keine Bewegung mehr so, wie sie vorher war. Das ist für uns Erwachsene kaum vorstellbar. Aber gerade ich bringe oft das Beispiel als Tirolerin natürlich vom Skifahren. Als Erwachsener steigt man im April, als Tiroler zumindest, von den Skien. Und wenn man dann im Ende November oder Anfang November wieder auf den Gletscher geht, dann ist das ganz gleich wieder eigentlich, wie man eben sich bewegen muss, dass man einen Bogen fahren kann. Und bei kleinen Kindern, wenn die so schnell wachsen, dann haben die ganz eine andere Hebelwirkung. Also das muss dann wieder ganz neu geübt werden. Wie muss ich jetzt eigentlich tun, dass ich jetzt bremse oder dass ich jetzt einen Bogen machen kann? Und dazu auch braucht es einfach ganz viel Raum. Und dieser Raum wird häufig eben nicht gegeben. Aber unsere Kinder haben da das gleiche Setting wie vor Tausenden von Jahren. Und so lang ist es gar nicht her, dass wir wirklich noch unterwegs waren als Jäger und Sammler. Diese paar tausend Jahre hat sich unser Körper noch nicht umgestellt, wo schon kleine Kinder den ganzen Tag gelaufen sind. Und heute wird es dann schwer, dass man überhaupt die ganze Energie in Bewegung umsetzen kann. Ja, das muss uns ganz klar sein, dass Bewegung ganz wichtig ist, spielt auch eine große Rolle beim Lernen. Alle, die das letzte Mal dabei waren, da ist es gegangen ums Grundschulalter, da sind wir auch ein bisschen drauf eingegangen, wie Bewegung und Lernen auch zusammenhängt. Und Abenteuer ist auch sowas, was ganz wichtig ist für uns, ja, für nicht nur für Kinder. Also Herausforderungen sind was ganz Zentrales. Das Wort Abenteuer aus dem Lateinischen advenire oder im Englischen adventure leitet sich eh schon ab dahin, das bedeutet, wohin zu kommen, also was zu erreichen, wohin zu gelangen. Und das braucht es einfach, damit ich wohin kommen kann. Häufig ist es aber so, dass wir eben Kinder einbremsen, weil wir das Gefühl haben, Kinder müssen angepasst sein und die müssen halt dann praktisch auf Zuruf ruhig sitzen. Kleine Randnotiz zum Thema auf Zuruf ruhig sitzen. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Gehorsamkeit und das Hören auf Bezugspersonen. Während Ersteres darauf abzielt, dass wir unser eigenes Denken abschalten und gelernt haben, darauf zu hören, was uns andere sagen, kann auf Bezugspersonen zu hören überlebenswichtig sein. Mir begegnen häufig Eltern, die ihre Kinder liebevoll, gewaltfrei und bedürfnisorientiert erziehen möchten und darin einen Widerspruch sehen, wenn sie ganz konkurrent und auch mal laut und nicht immer nur sehr freundlich eine Grenze ziehen. Das ist aber in unserer Verantwortung, denn es kann Leben retten, wenn es ein Stopp ist und mein Kind darauf hört, weil es gelernt hat, wenn es mir ernst ist, das auch zu erkennen. Oder auch, wenn es darum geht, eigene Grenzen zu setzen. Auch das ist wichtig für unsere Kinder. Denn wenn laufend unsere Grenzen überschritten werden, weil wir diese auch nicht setzen, ist es nichts, das auf Dauer gut gehen kann. Und weiter geht's in der Lebenswelt der Vierjährigen.
Und dann fürchtet man sich schon vom Schulfähigkeitstest, ob das Kind überhaupt lang genug sitzen kann. Aber es ist einfach ganz wichtig, dass wir wissen, die müssen sich ausprobieren. Es gibt zum Beispiel, das finde ich ganz spannend, ich glaube in England und in Australien hat man gemerkt, dass man in dem Maße, wie man Spielplätze mit dicken, weichen Matten ausgepflastert hat, Sie kennen das sicher, das ist kein echtes Gras, sondern das sind einfach so wie weiche Platten, sind Knochenbrüche angestiegen. Durch das, dass wir Kinder da so überbehüten, wissen die dann schon gar nicht mehr, was ist praktisch gefährlich? Kinder, die wir da sehr unter die Käseglocke stellen, die sich da nie ausprobieren dürfen, weil wir Angst haben, dass die sich dann das Knie blutig schlagen, die sind eher unfallgefährdet, wie Kinder, die eben auch schon oft genug sich mal eine Schramme gekratzt haben, die auch merken, wo sind Grenzen und wie schnell kann ich was machen und wo muss ich gut aufpassen. Mir fällt da ein, eine meiner Töchter, ich habe zwei schon große Töchter und ich weiß noch gut, wie meine erste Tochter, mit der war ich immer ganz viel schwimmen, die hat natürlich immer Schwimmflügel angehabt und ich kann mich erinnern an eine Situation, wo mir plötzlich ganz schnell klar geworden ist, was das eigentlich auch verursacht. Natürlich ist es ganz wichtig, dass Kinder Schwimmflügel anhaben, also ich möchte Ihnen da jetzt nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, aber was lernt ein Kind mit Schwimmflügel? Das lernt immer, dass es sich einfach so ins Wasser hauen kann, weil da passiert ja nichts, ich gehe nicht unter. Genauso ist es eben bei diesen Spielplätzen mit Matten, die ganz weich gepolstert sind. Und ich habe ihr einmal eben die Schwimmflügel schnell ausgezogen, weil ich irgendwas schauen wollte. Ich bin neben ihr am Beckenrand gesessen und ich sehe es noch wie heute vor mir. Sie hat eben genau wie immer das Gleiche gemacht. Sie hat sich einfach ins Wasser fallen lassen und war halt weg. Aber woher hätte sie ja wissen sollen, dass sie jetzt nicht oben schwebt? Und so ist es eben bei allem, wo wir Kinder abfedern und schauen, dass sie eben sehr in Watte gepackt sind, sage ich jetzt. Zudem, wenn wir ständig eben auch unsere Kinder einbremsen mit so Sätzen, pass auf und ich habe es dir gesagt und du wirst dir dann noch wehtun und heute wirst du noch weinen, dann machen wir eigentlich
die Abenteuer nicht sehr erstrebenswert. Im Gegenteil, wir breiten eigentlich so einen Schleier von Angst über unsere Kinder aus. Das Schlüsselwort sollte eigentlich sein Risikokompetenz, also dass wir Kinder gut stärken, dass die wissen, was kann ich schon, wie muss ich es angehen, wie hoch kann ich klettern, wie muss ich mich dabei festhalten. Und auch vielleicht die Erfahrung, was passiert, wenn ich mich mal anhaue, also dass das auch zum Schaffen ist. Weil es gut in diese Lebensphase passt, habe ich ja mal Zahlen rausgesucht. Das sind jetzt Zahlen aus Deutschland, aber ich schätze mal, dass die auch für Schweizer, Italiener oder österreichische Kinder relevant sind. In Deutschland besitzen 9 von 10 vierjährigen Kindern ein Fahrrad. Und das ist eine sehr komplexe Bewegungsform. Also wenn ich Fahrrad fahre, dann muss ich viel können. Erstens mal die Bewegung mit beiden Beinen, also dieses Treten, dann zugleich sollte ich lenken und ja, ich bin ja doch relativ schnell, das heißt, ich muss auch viel schneller reagieren, als wenn ich wo gehe. Ich muss auch schon wissen, nicht nur wie fahre ich, wie falle ich nicht um, sondern wie bremse ich. Ich muss auf die Umgebung achten, soll zugleich nach vorne schauen, obwohl das Spannende an mir gerade vorbeiflitzt. Also das ist was schon sehr fordernd ist. Und darum ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir schauen, dass Kindergartenkinder wirklich nur auf verkehrsfreier Fläche fahren, weil es einfach schnell passieren kann, auch wenn wir noch so gut aufpassen, dass da schon was passiert. In Österreich, da weiß ich jetzt wieder nicht, wie es in Deutschland oder in anderen Ländern ist, aber es wird wahrscheinlich auch nicht viel anders sein. Und das sind so Sachen, die man ganz schnell findet, wenn man im Netz recherchiert. In Österreich dürfen Kinder, die jünger als 12 Jahre sind, nur mit einer mindestens 16-jährigen Aufsichtsperson im Straßenverkehr unterwegs sein. Außer sie haben eben die Radfahrprüfung gemacht, die kann man ab 10 Jahren machen. Ja, wenn man schon in der 4. Klasse 9 Jahre alt ist, dann auch mit 9 Jahren. Aber Sie sehen schon, da ist noch lang hin zwischen 4 und 9. Es ist wirklich eine Zeit, wo es toll ist, wenn Kinder Radfahren lernen, denn so schnell wie jetzt werden sie es kaum noch lernen, weil sie da eben extrem interessiert dran sind. Also dieser Spruch Übung macht den Meister, der trifft auf kaum eine Phase so zu wie auf die Phase der 4- und 5-Jährigen. Aber eben, es muss uns bewusst sein, dass es wirklich was ist, was extrem komplex ist und dass es natürlich wichtig ist, dass wir Kinder hier schützen. Also ja, auch natürlich der Kinderhelm. Auch schwer zu erklären, warum Erwachsene keinen Helm aufsetzen. Und was ich auch ganz spannend finde, ist hier Empfehlungen, womit sollte man anfangen, damit Kinder dann recht leicht Rad verlernen können. Da ist die Empfehlung, dass man startet mit einem Dreirad oder eben einem Bobbycar und mit 2 bis 3 Jahren wäre am besten ein Roller. Das haben ganz viele Kinder in dem Alter aber keinen Roller, sondern ein Laufrad. Haben Sie sicher selbst schon oft auch gesehen, es ist ja auch toll. Die Kinder sitzen da oben, die fetzen durch die Gegend. Es geht einfach und man hat auch das Gefühl, dass das die beste Vorbereitung ist fürs Fahrrad, weil ja auch so ein bisschen die Bewegung schon mit den Beinen dann ähnlich ist. Und zugleich ist es aber, wenn Kinder in dem Alter mit einem Roller fahren, viel weniger Risiko, weil man kann nicht so eine Geschwindigkeit aufbauen mit einem Roller wie mit einem Laufrad. Und eben dieses Ausbalancieren vom Gleichgewicht, von der Bewegung ist optimaler, wenn ich es mit einem Roller trainiere und erst danach das Laufrad praktisch zum Einsatz kommt. Denn wenn ich dann mal so richtig schnell werde, ist es auch schwerer, von einem Laufrad abzuspringen, wie von einem Roller. Und die Gleichgewichtserfahrung ist einfach die Basis, wenn Kinder dann Radfahren lernen. Also das ist schon ganz gut, wenn sie da so ein bisschen üben konnten auf Rollern und später vielleicht auch auf Laufrädern. Und Stützräder, man sieht es hier auf dem Bild, das Bild hat auch so ein bisschen den Charme aus den 70er Jahren, allein schon von der Farbgebung her und hoffentlich auch von den Stützrädern, sind keine gute Idee. Man hat zwar so ein bisschen das Gefühl, das Kind ist eben da dann sicher, aber das passt ganz gut zu dem, was wir vorher gehabt haben mit Risikokompetenz. Kinder mit Stützrädern tun sich dann total hart, weil die sind es gewohnt, dass die einfach da rumwackeln können und nicht umfallen. Und dann montiert man die Stützräder ab und sie plumpsen runter vom Rad. Was noch dazu gefährlich ist bei Stützrädern, ist, dass eben in den Kurven es ganz schwer zu manövrieren ist, weil wir da wackelig unterwegs sind, schneller fallen in den Kurven. Und eben auch da wieder, ähnlich wie beim Laufrad, man ganz eine hohe Geschwindigkeit entwickeln kann, ohne dass man eigentlich schon diese Kompetenz hat, das Gleichgewicht zu halten und auch schon schnell genug zu reagieren. Da können Sie gerne, ich habe hinten immer eine Literaturliste, da habe ich das auch angeführt, gibt es eben diese Seite Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit, gern selber sich auch nochmal vertiefen, wenn das für Sie interessant ist. Ja, wenn wir von Vierjährigen sprechen, dann ist ganz eine spannende Art, Erfahrungen in Bewegung zu geben, eine Bewegungslandschaft. Warum? Also so eine Art Parcours, der im besten Fall gemeinsam mit dem Kind auch konzipiert wird, dass es mal überlegt, was macht dir Spaß. Ja, eine Bewegungslandschaft. Warum? Weil hier einfach abgewechselt werden kann zwischen herausfordernden Elementen, wie zum Beispiel worauf balancieren, was vielleicht mit Begleitung auch ein bisschen höher ist oder ein bisschen wackeliger ist, und Übungen, wo das Kind sich schon sehr sicher fühlt, wo es sich bestätigt fühlt und dann einfach auch viel Spaß hier rausholen kann. Ja, ganz gut, wenn wir Kinder da mitgestalten lassen, also wenn es da nicht nur einen Parcours gibt, den es praktisch zu absolvieren hat, sondern dass man sich da gemeinsam was überlegt, das ja, kann man natürlich auch jetzt in, wenn das Wetter nicht so mitspielt oder auch zu Corona-Zeiten, kann man da auch mit Fantasie daheim mal am Wohnzimmerparcours gestalten, je nachdem, ob die Couch nicht Designer-Couch ist oder das vielleicht auch aushält, wenn sie da mal einbezogen wird oder was für Ideen man da auch hat von irgendwelchen Bölstern, wo man springen muss, wie auch immer. Also das ist was, was Vierjährige ganz gern mögen. Was wäre noch zu sagen? Die feinmotorischen Kompetenzen, also wenn es um motorische Entwicklung geht, geht es ja nicht nur um praktisch grobmotorisch, also nicht nur ums Laufen, Hüpfen, Radfahren, sondern auch um grafomotorische oder feinmotorische Kompetenzen. Merkt man auch schon, jedes Kind hat andere Vorlieben. Manche lieben das mit so Bügelperlen rumzuwuseln und andere wieder mögen das überhaupt nicht. Es zeigt sich da auch schon in dem Alter häufig schon ein bisschen so geschlechtsspezifische Interessen. Also dass die Mädels ganz gern Perlen fädeln und Burschen in der Bauecke sind. Und ich möchte hier jetzt nicht in die klischeehafte Falle tappen, denn es ist natürlich ganz wichtig, dass wir da jetzt nicht sagen, okay, du bist ein Mädchen und du spielst jetzt mit Perlen und die Buben dürfen in die Bauecke. Und zugleich ist es schon so, vielleicht ist Ihnen das auch aufgefallen, wenn Sie ein Bubenmädchen haben oder bei uns war es zum Beispiel so, im Vergleich von meiner Tochter zu meinem Neffen, die... Da hat man einfach gemerkt, dass ab einem gewissen Moment haben die andere Interessen gezeigt und das dürfen sie auch. Also wir müssen Kinder nicht geschlechtsneutral erziehen, also zumindest meines Erachtens nicht, aber geschlechtssensibel. Sprich, es ist ganz wichtig, dass alle alles dürfen und dass es nicht so einen Stempel gibt, das machen nur Mädchen. Gerade Buben sind da häufig in der Gefahr, dass sie dann zum Beispiel nicht mit Buben spielen sollen, was natürlich totaler Mumpitz ist. Also ganz wichtig, wir alle dürfen alles machen und auch Mädchen dürfen natürlich mit Baukränen spielen. Ganz, ganz wichtig und zugleich auch nicht, häufig geht dann auch schon so der Zwang dahin, dass dann die Burschen schon das Gefühl haben, ich muss jetzt die ganze Zeit Puppen spielen, weil man einfach da das auch schon wieder in die andere Richtung hinübertreibt. Die Sprache ist auch was in dem Alter ganz spannend beginnt, Schrift eine Rolle zu spielen. Also vielleicht fällt Ihnen das auch auf, wenn Sie einen vierjährigen Sohn oder eine vierjährige Tochter zu Hause haben, dass da jetzt mit machen Buchstaben, die vielleicht man schon kennt oder auch Fantasiebuchstaben, dass da dann geschrieben wird, in ganz langen Schlangen wird da geschrieben. Das ist was ganz Tolles, denn Schrift. Und das erkennen Kinder in dem Alter dann, dass Schrift was ganz Magisches ist, denn plötzlich merkt man, wow, da gibt's was, da kann ich Sprache konservieren. Und nichts anderes ist Schrift. Also Schrift ist die Möglichkeit, dass wir Gedanken, dass wir Worte haltbar machen. Und das ist natürlich was Magisches, wenn Worte beständig gemacht werden können. Und wenn Vierjährige das merken, dann ist das was ganz, ganz Tolles. Dann sind sie sehr interessiert dran. Und wenn sie da dann ja, sich ewig damit beschäftigen können, dass sie da eben dann so tun, als ob sie schreiben würden oder vom größeren Geschwisterchen die alten Schulhefte mit einem Tintenlöscher auslöschen dürfen, also viel geht ja da in die Richtung, dass sie das auch spielen wollen, dann ist das auch so eine intrinsische Motivation, die uns sehr entgegenkommt, wenn es um Bildung geht. Denn Bildung ist was, wir haben zwar häufig so das Gefühl und auch das Bildungssystem, macht manchmal so den Eindruck, als ob Bildung was wäre, was wir praktisch als Eltern oder als Pädagogen, als Elementarpädagogen Kindern verabreichen können. Aber wenn wir heute an den Anfang denken, dann sehen wir können das nicht verabreichen. Wir können nicht, auch wenn es auch zum Teil auf den Unis so praktiziert wird, den Bildungstrichter platzieren und da dann das Wissen einfüllen. Denn nachhaltiges Lernen funktioniert anders. Es ist eine innere Entwicklung. Da geht es darum, dass das Kind ein Interesse haben, eine Neugier haben oder dass wir auch so ein bisschen die Funken der Begeisterung hier auch zünden können. Und dann ist das ganz toll. Also wenn Kinder in dem Alter dann Interesse an Buchstaben haben, ist das was ganz super Tolles. Und ganz wichtig, dass wir eben diese Funken der Begeisterung ganz sorgsam hüten und schauen, dass da ein Feuerchen draus entsteht, dass wir ihnen zeigen, dass wir das sehen und dass wir das auch toll finden und mit ihnen gemeinsam, wenn es irgendwie möglich ist, einen Einkaufszettel schreiben. Dass Kinder auch erleben, dass wenn sie was ansagen und man schreibt es zum Beispiel auf, dass das dann später wieder greifbar ist. Also das ist was ganz Tolles, eben dieses Interesse ja, zu nützen. Und häufig haben wir ja das Gefühl, toll, wenn es das jetzt macht, aber was Kinder von sich aus machen, hat scheinbar manchmal weniger Wert, als wenn wir glauben, das wäre jetzt am Programm. Dann bilden wir uns eben ein, jetzt wäre die Zeit, dass, keine Ahnung, Schuhe binden dran wäre zum Lernen. Aber vielleicht ist gerade jetzt was anderes dran. Also Trainingsprogramme, wenn wir dann eben sagen, okay, Schrift wird mit 4 Jahren wichtig, also hinsetzen und du musst jetzt üben, deinen Namen schreiben. Und wenn wir das dann schon als so eine Pflichtübung machen, dann kann es sein, dass da vielleicht ein Funke gewesen wäre und wir kippen da gleich einen Eimer Wasser drüber und dann ist es eben nicht mehr so interessant. Also hier lohnt es sich auch da einfach sensibel damit umzugehen. Auch in bildungswissenschaftlicher Literatur finden wir immer wieder, dass es auch ein Risiko ist, wenn wir so unreflektiert von früher Bildung sprechen. Bildung an sich ist ja ein sehr positiv besetztes Wort. Frühe Bildung ist auch sowas, wo wir eigentlich immer uns denken, war super, ganz wichtig, Kinder früh bilden. Und das stimmt natürlich auch. Es stimmt, wenn es darum geht, dass wir eben diesen Entwicklungsraum gut anbieten. Wenn wir schon Kleinstkinder praktisch beschulen, dass die gar nicht die Zeit haben, aus ihrer intrinsischen Motivation Erfahrungen zu machen, dann ist das wirklich was schon bedenklich ist, weil wir eben da vielleicht einzelne Kompetenzen ganz stark fördern, aber ganz viel anderes, dieses ganze, also das ganze Gesamtpaket, das da eigentlich kommt, dann vernachlässigt wird. Also das ist immer zu bedenken, wenn wir versuchen, dass wir eine bestimmte Kompetenz ganz stark ausprägen, weil wir eben ein super Wunderkind haben oder haben wollen auch. Das absichtslose Spiel, ich finde schon allein der Begriff Lernspiel immer so schwierig, weil Lernspiel, das impliziert ja schon, dass das Kind was produzieren muss, irgendeine Lernerfahrung. Aber Spiel an und für sich, was Kinder spielen, das ist ja ganz spannend. In dem Alter haben sie zum Beispiel ganz stark Rollenspiele. Und das ist genau das, was sie brauchen, wenn es um Entwicklung von kognitiven Kompetenzen, wie zum Beispiel Perspektivenübernahme geht. Also dieses absichtslose Spiel, das ungeplante Spiel, das muss einfach viel Raum auch haben dürfen. Ja, emotionale Kompetenz, auch ein Riesenthema bei 4-Jährigen, wirklich Riesenthema, denn da beginnt jetzt ganz viel, was wir schon in den Jahren davor häufig erwarten, überhaupt möglich zu werden. Zum Beispiel Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz. Und bevor ich sozial kompetent werde, muss ich zuerst einmal emotional kompetent werden, also sprich meine eigenen Gefühle spüren, wahrnehmen, Erfahrungen machen, wie kann ich die regulieren und dabei gut begleitet zu werden. Es geht darum, dass man Gefühle spüren darf, dass man die nicht verdrängen muss oder weglächeln muss oder so dumm muss, als ob mir das eh nichts ausmacht, sondern dass man es spüren darf und dass man Wege findet, wie man eben damit umgeht, mit Gefühlen, die vielleicht herausfordernd sind. Auch da gibt es eigene ganze Vortragsabende dazu, die ganz spannend sind. Das streifen wir jetzt nur ganz kurz, nachdem die Uhr mich ganz böse hier anschaut. Theory of Mind möchte ich kurz erwähnt haben, weil es eben genauso der Knackpunkt ist, 4 bis 5 Jahre Entwicklung, Mentalisierungskonzept ist ein verwandtes Konzept. Da geht es darum, dass Kinder erst in einem Alter ungefähr mit schon Richtung 5, also die Perspektive von jemand anderem einnehmen können, in dem Sinne, dass sie sich hineindenken können, was denkt jemand anderer. Denken Sie mal dran, wie häufig wir von 3-Jährigen das erwarten, dass die sich einfühlsam verhalten, weil sie nicht möchten, dass der andere traurig ist zum Beispiel. Aber eben zu wissen, dass was ich mir jetzt denke oder auch was ich jetzt möchte, dass das nicht für alle gleich ist, dass du vielleicht ganz was anderes möchtest wie ich, dass ich jetzt toben möchte und Mama oder Papa möchte jetzt, braucht jetzt ein bisschen Ruhe. Das ist was, dazu muss ich mich erst hineindenken können in jemanden anderem. Dass andere Personen einen anderen Wissensstand haben können, was anders denken können, ist für Kinder, die nicht, noch nicht mentalisieren können, nicht leistbar. Wenn sie zum Beispiel sagen, heute machen wir einen Spaß, wenn der Papa heimkommt, dann spielen wir Verstecken. Wir verstecken seine Socken im Kühlschrank. Wenn sie ein Kind haben, das noch nicht mentalisieren kann, weil es einfach noch klein ist, und ihr Kind dann fragen und sagen, du, wenn der Papa jetzt heimkommt, wir haben jetzt die Socken im Kühlschrank versteckt, wo wird er sie suchen? Dann wird das Kind sagen, im Kühlschrank, weil es kann sich noch nicht hineindenken, dass der Papa das ja nicht weiß, dass die Socken im Kühlschrank sind und dass der sie erstmal suchen muss. Und das ist was ganz Spannendes, weil es einfach einen großen Unterschied macht, ob ein Kind eben sich schon hineindenken kann in jemand anderen oder nicht. Ja, und das ist auch ganz zentral, wenn es um Moralentwicklung geht. Was ist moralisches Denken? Da geht es um Werte, um Regeln, die in der Gesellschaft anerkannt sind. Und auch das ist was wir ganz häufig von kleinen Kindern schon erwarten, dass die moralisch denken, also dass die sich eben an Regeln und Werte halten, dass die sie auch schon kennen, dass die sie kennen, nur weil wir es halt schon zweimal gesagt haben, das macht man nicht, wer auch immer der Mann ist. Und zur Moralentwicklung braucht es einiges. Also erstens muss ich mal mich hineindenken können in andere, muss mich auch hineinfühlen können in andere. Warum? Weil ich nur dann das Bewusstsein habe, dass mein Handeln eine Auswirkung auf andere hat. Auch, dass andere Menschen mich vielleicht bewerten, mein Verhalten bewerten. Also auch nicht umsonst ist Scham auch erst etwas, was sich langsam entwickelt. Kleine Kinder, also wirklich junge Kinder, sind absolut schamlos. Die pieseln ganz locker im Garten von der Schwiegermama den schönsten Rosenbusch an, ohne sich was zu denken. Und ein paar Jahre später werden sie es nicht schaffen, dass ihr Kind den Pullover im Kaufhaus anprobiert, ohne in die Garderobe zu gehen, die hermetisch abgeschlossen wird. Also hier entwickelt sich die Scham mit einem Gipfelpunkt in der Pubertät, aber fängt eben auch in diesem Alter schon an. Also nur dann, und wenn ich eben auch die Regeln kenne, und auch dann entwickelt sich so ein bisschen dieses Verständnis, was ist Unrecht, was ist Recht. Also dann kann sich Moral entwickeln und erst dann können wir das auch erwarten. Genau, da springe ich jetzt ganz schnell drüber angesichts der Zeit. Wir können Kinder in ihrer Moralentwicklung über unseren Erziehungsstil auch stärken und stützen. Habe ich einen autoritären Erziehungsstil, sprich, du machst, was ich dir sage, weil ich es dir sage, oder einen permissiven Erziehungsstil, du mach, was du willst, dann lernen unsere Kinder was anderes, wie wenn ich einen autoritativen Erziehungsstil habe, nicht zu verwechseln mit autoritär, da kommen wir dann noch darauf zurück. Beim autoritären Erziehungsstil, da gibt es Regeln, aber die machen für mich keinen Sinn, weil es ist einfach nur, ich muss was machen, weil es mir jemand anderes sagt. Da steht ja Gehorsam als Erziehungsstil. Beim Permissiven, da gibt es keine Regeln, zumindest keine, die heute gleich sind wie morgen. Und beim autoritativen Erziehungsstil, der eben geprägt ist, dass man die Persönlichkeit des Kindes wertschätzt, dass Respekt nicht nur was ist, was ich mir vom Kind erwarte, sondern also eine gegenseitige Haltung ist, wo es viel darum geht, auch die Persönlichkeit vom Kind und den Entwicklungsstand einzuschließen und wo es mir auch darum geht, nicht, dass mein Kind einfach macht, was ich sage, damit, weil ich das als gut erzogen empfinde, sondern wo es darum geht, dass ein Kind eine Selbstständigkeit erreicht, dass es später mal gut für sich und für andere sorgen kann. Und was prägt den Erwachsenen in der autoritativen Erziehung? Eine sichere Bindung, die er hier anbietet. Also für Kinder ist es vorhersehbar, wie wird sich Mama, Papa verhalten. Sicheres Erziehungsverhalten bedeutet nicht, dass wir fehlerfrei sind, sondern dass wir uns vielleicht auch mal entschuldigen können, eine klare Haltung haben, dass wir ein warmes, zugewandtes, liebevolles Klima hier haben. Und da können wir eben über diese Art und Weise unsere Kinder auch natürlich in der moralischen Entwicklung unterstützen. Etwas, was ja gerade im autoritären Erziehungsstil ganz stark eingefordert wird, dass Kinder sich an Regeln halten. Ja, ist aber schwer, wenn eben Regeln eigentlich keinen Sinn haben, der dahinter steht.
Bevor auch diese Podcast-Folge von einem Denkimpuls abgerundet wird, ein kleiner Hinweis. Die heutige Episode besteht aus Ausschnitten aus einem Webinar. Es gäbe noch viel mehr zu sagen. Eine Übersicht aller geplanten Veranstaltungen findet sich auf der Website von Blickpunkt Erziehung. Auf der Podcast-Seite von Blickpunkt Erziehung wird auszugsweise Bildmaterial zu diesem Webinar verlinkt. Oft ist es nur ein kleiner Perspektivenwechsel, der uns völlig neue Welten eröffnet. Und so legen wir ein feines, federleichtes Lächeln auf unser Herz und seien erwartungsvoll. Wir werden, wenn wir denn mögen, neue, wunderbare Seiten unseres Kindes entdecken. Heiter und frei, leicht, beschwingt und zuversichtlich. Denkimpuls des Tages. Kindheit ist kein Wettrennen. Normale Entwicklung. Gibt es das idealtypische Kind mit planmäßiger Entwicklung in allen Bereichen? Wir können sehen, dass das Entwicklungsalter und Lebensalter nicht immer und nicht in allen Bereichen ident ist. Es gibt interindividuelle Unterschiede, sprich nicht alle vierjährigen Kinder werden am gleichen Stand sein, und intraindividuelle Unterschiede. Das meint, dass auch ein vierjähriges Kind nicht in allen seinen Entwicklungsbereichen am gleichen Stand ist. Kinder brauchen Zuversicht. Um unsere Kinder gut begleiten zu können, ist eine Balance von Fürsorge und Zuversicht hilfreich. Wenn bei uns Erwachsenen also Unsicherheiten aufkommen, entlang von motorischen, sprachlichen, kognitiven, emotionalen oder sozialen Entwicklungslinien, kann es sehr gut tun, sich eine professionelle und einfühlsame Beratung zu gönnen. So können wir herausfinden, wo unser Kind eine extra Portion Unterstützung brauchen könnte und wo ich mich zuversichtlich zurücknehmen darf, um meinem Kind ganz entspannt und zuversichtlich Raum und Zeit für seine Entwicklung zu geben. Gerade in der kindlichen Entwicklung wird deutlich, dass alles seine Zeit hat. Erkennen wir also an, dass auch alles seine Zeit braucht. Kindheit ist kein Wettrennen.
Das war Blickpunkt Erziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hoeven. www.blickpunkterziehung.at